Auch nicht?
Jetzt. Ja, Wunder der Technik. Technik und Gabriel, das sind zwei Dinge, die sich irgendwie beißen. Okay, ja, ich freue mich, hier zu sein. Und auch herzlich willkommen an den Bildschirm. Und ich wünsche euch wirklich den vollen Segen Gottes, dass ihr gesegnet seid heute Morgen und dass der Heilige Geist euch so richtig erwischt. Und ja, volle Kanne Segen. Ja, ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Ich hatte drei Predigten zur Auswahl, habe mich so irgendwie Multitasking vorbereitet und eine ist da übergeblieben letztendlich und möchte gleich einsteigen mit einer Geschichte über einen Mann, der vom Leben nicht gerade privilegiert war. Andere hatten sicherlich bessere Chancen als er, bessere Möglichkeiten. Und das fing schon früh damit an, dass er einen größeren Bruder hatte. Der war stärker, der hatte mehr Rechte. Und so gesehen fühlte er sich irgendwie minderwertig. Und er hatte eins sehr früh gelernt: Wenn du eine Chance hast, dann nutze sie. Und wenn du keine hast, dann nutze die Schwächen der anderen aus. Das war sein Lebensmotto und jeder hatte einen schwachen Moment. Das war immer seine Chance, da war er ohne Gnade unterwegs, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf diese Weise hatte er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht weggenommen und das Erbe weggenommen. Und auf diese Weise hatte er auch seinem Schwiegervater den Besitz geraubt. Alles irgendwie getrickst, irgendwie ergaunert. Autoritäten bedeuteten ihm nicht viel. Da war er ein Kind seiner Zeit, ob Lehrer, ob Eltern, Vorgesetzte. Solange sie mir etwas bringen, nutze ich sie aus. Das war sein Lebensmotto. Ohne Respekt. Frechheit siegt zuletzt, sagt man doch so schön. Ordnung hat er nicht akzeptiert, außer sie gereichten ihm zum Vorteil. Mit vier Frauen hat er jongliert, um Kinder zu kriegen, das ist ihm auch gelungen, 12 Söhne von vier Frauen. Und so wie er Menschen behandelte, so behandelte er auch Gott, so ging er mit Gott um. Ein Beispiel: Vor einer großen Reise begegnet ihm Gott im Traum. Und Gott verspricht ihm Schutz und Segen. Als er erwacht, sagt er sich Folgendes: Also, erstens, wenn Gott mit mir ist, wenn er mich behütet, wenn er mir immer zu essen gibt und mich versorgt und wenn er mich in Frieden und ohne Unglück zurückbringt, dann und nur dann soll er mein Gott sein. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 32. Kennt ihr solche Gebete? Vielleicht nicht genauso schwarz-weiß, ja, aber so in Ansätzen haben viele von uns das, glaube ich, auch schon mal gebetet. Irgendwie kam Jakob immer durch. Wie eine Katze fiel er immer auf seine Füße. Und trotzdem war da eine Angst in seinem Leben. Eine Furcht, die ihn immer wieder überfiel. Da war der große Bruder, den er um das Erbe betrogen hatte. Und man wusste ja nie, ob er sich nicht eines Tages rächen würde. Da war der Schwiegervater, vor dem man auf der Hut sein musste. Und die vier Frauen, eifersüchtig verletzt, spielten sie auch ein Doppelleben. Je mehr er gewonnen hatte, umso mehr Feinde hatte er. Und er hatte eine Ahnung, eine große Furcht. Eines Tages werde ich mit dem Rücken zur Wand stehen. Ohne Tricks, ohne doppelten Boden. Mein Gegner wird vor mir stehen und ich werde sagen: Hey, du, lass mal, es war nicht so gemeint, ich gebe dir alles zurück, war alles nur Spaß. Lass uns Freunde sein, okay. Und mein Feind wird sagen: Vergiss es, das Spiel ist aus, jetzt geht es um dein Leben. Deine letzte Chance ist vorbei. Du wirst jetzt sterben. Das war seine große Furcht. Und seine Ahnung wurde Wirklichkeit. Eine tiefschwarze Nacht, Jakob ganz alleine an einem Fluss. Und irgendwo, ahnt er, ist der Bruder, der ihn töten will. Aber wo? Hier ein Geräusch, dort bewegt sich etwas und dann, überraschend, ein Angriff von hinten. Jemand stürzt sich auf ihn und will ihn töten. Es ist furchtbar dunkel, er kann den Gegner nicht wirklich sehen. Aber der Mann ist stark, zu stark. Jakob wehrt sich, er kämpft um sein Leben. Er kämpft den Kampf seines Lebens von Mann zu Mann und diesmal ohne Tricks, ohne doppelten Boden. Aber der andere ist stärker. Der Gegner renkt ihm das Hüftgelenk aus. Wahnsinnige Schmerzen. Eigentlich ist Jakob verloren. Er muss sterben. Aber der Unbekannte tötet Jakob nicht. Und da merkt Jakob, das ist Gott, mit dem ich gekämpft habe. Und es ist Gott, der mich vom Tod verschont hat. Und plötzlich bekommt er zum ersten Mal in seinem Leben einen riesen Respekt, eine regelrechte Ehrfurcht. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er einer Autorität begegnet, der er sich gebeugt hat. Er konnte nicht anders. Er will nicht mehr anders. Als ein hinkender Mann geht Jakob seinen Weg. Sein Leben lang wird er hinken. Sein Stolz ist gebrochen. Aber seine Seele ist frei. Seine Furcht vor dem Unbekannten ist weg. Und er weiß nun, wen er alleine fürchtet, nämlich Gott. Und er weiß, wer ihn segnet. Das ist Gott. Wir sehen zwei Kräfte, zwei Gegenpole, die im Leben von Jakob gegeneinander streiten. Das eine ist Furcht und das andere ist Gottesfurcht. Furcht hatte Jakob zu dem gemacht, der er war. Furcht führte ihn in einen Konkurrenzkampf mit seinem Bruder. Die Angst, abgelehnt zu werden und auch nicht den Ansprüchen des Vaters zu genügen. So tat er alles, um seinen Bruder auszustechen. Er raubte ihm das Erstgeburtsrecht und brachte ihn um den Segen des Vaters. Das ging aber noch weiter. Den Fluch der Furcht, den nahm er mit auf seinen weiteren Lebensweg. Er hatte Angst, wieder die Angst, von seinem Onkel betrogen zu werden, der dies ja auch versuchte. Aber Jakob kämpfte mit allen Schlichen und Betrügereien, alles aus eigener Kraft für sein Recht, aus Angst zu kurz zu kommen. Dann die Angst auf seiner Flucht vor seinem Onkel und seinem Bruder. Und irgendwie gelang es, immer wieder sich herauszuwinden aus dem Problem und aus eigener Kraft Oberwasser zu bekommen. Angst war das vorherrschende Thema in Jakobs Leben. Gott sieht auch unsere Geschichte, so wie er Jakobs Geschichte sah. Er verurteilte Jakob nicht, sondern hatte viel Geduld mit ihm und war so lange mit ihm unterwegs, bis er offen war für eine immer wieder neue Offenbarung Gottes. Gott sieht auch dich und mich und die negativen Erfahrungen, die uns mit Angst erfüllt haben aus der Vergangenheit. Wir tragen alle unser Päckchen, wir haben alle unsere Prägung. Und Jesus sieht uns mit den Augen der Liebe an und ist für uns. Er will uns heilen von allen Furchterfahrungen und deren Auswirkungen. Wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, der moderne Mensch fürchtet Gott nicht mehr. Das kann man ganz klar sagen. Dafür fürchtet er sich aber vor vielen anderen Dingen. Unsere Zeit ist voll von Furcht, vor Zukunft, vor Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Menschen, Orten. Und auch vor Gott. Dazu eine Geschichte aus neuerer Zeit. Da war ein Mann, der wollte reinen Tisch machen und er schrieb ein Buch und sprach da vielen aus der Seele. Er schrieb, neulich war ich bei einem gruppentherapeutischen Training. Da fragte der Trainer, welche Sätze uns in unserem Leben am meisten geprägt haben und eingeschüchtert haben. Und er fragte, weißt du, was bei mir zum Vorschein kam? Als die mich einengende, schachmatt setzende Phrase, was wird der liebe Gott dazu sagen? Diese Sätze veröffentlichte der Freiburger Psychoanalytiker Tillmann Moser. Jeder, der im Bereich Pädagogik, soziale Arbeit, Soziologie unterwegs war, kennt den Namen. Der hat 1976 ein Buch geschrieben, das heißt Gottesvergiftung. Es löste eine breite Diskussion aus. Moser traf anscheinend das Gefühl vieler Menschen. Und er schrieb über Gott, dein Hauptkennzeichen für mich ist Erbarmungslosigkeit. Das war so eins der Urteile, die er über Gott so losließ. Und viele haben ihm beigepflichtet. Gottes Angst, wie sie Tillmann Moser beschreibt, gibt es ja seit Jahrtausenden. Und es gibt so viele Berichte von Menschen, die sich vor Gott und vor dem Heiligen fürchten, über denen das unberechenbare Verhalten eines übermächtigen Gottes wie ein Damoklesschwert schwebt. Genau. Deshalb sind die Worte, fürchtet euch nicht, in der Bibel eine Standardformel. Der Engel Gottes, wenn sie mit Menschen Kontakt aufgenommen haben. Am bekanntesten in der Weihnachtsgeschichte, als ein Engel den furchtsamen Hirten die Geburt des Heilands verkündete, in Lukas 2, 10 bis 11. Und im Mittelalter, und ich finde es auch wichtig, da mal drauf zu gucken, weil das prägt uns bis in die heutige Zeit, mit einer Gegenbewegung, die es ausgelöst hat. Im Mittelalter hielten eine ausgeklügelte kirchliche Höllenlehre und ein farbenprächtig entfaltetes jüngstes Gericht die Massen in Angst und Schrecken. Auch Martin Luther fürchtete die strafende Gerechtigkeit Gottes über alle Maßen. Auch er litt, wie Moser sagte, unter Gottesvergiftung. Und erst nach langen Kämpfen kam er zu dem Schluss, Gottes Gerechtigkeit will den Menschen befreien und nicht in Angst und Schrecken versetzen. Und so wie Luther es beschreibt, da war es ihm, als ob die Pforte des Paradieses aufgetan wurde. Luthers kleiner Katechismus, sein berühmter Leitfaden der christlichen Unterweisung, beginnt die Erklärung der 10 Gebote in jedem Abschnitt mit den Worten, du sollst Gott fürchten und ihn lieben. Dann erst folgt die konkrete Erläuterung. Und heute fehlt es nicht an Versuchen, den lieben Gott klein zu machen. Das ist die Gegenbewegung, von der ich gesprochen habe. Statt dass er uns beängstigt und in Panik versetzt, machen wir ihn lieber klein. Was meint Luther? Erst die Furcht und dann die Liebe. Diese Furcht, von der Luther spricht, hat nichts mit Seelenqualen und tiefer Angst zu tun, sondern bedeutet größtmöglichste Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Anderssein Gottes. Ehrfurcht, die anerkennt, dass Gott kein Abziehbild des Menschen ist, sondern der ganz andere. Und diese Einsicht ist wichtig, wenn wir in der Bibel auf den Spuren Gottes sind. Gott ist Schöpfer und ein klares Gegenüber des Menschen. Wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Und wie gesagt, heute fehlt es nicht an Versuchen, den lieben Gott möglichst klein zu machen, ja geradezu weich zu spülen und ihn als Erfüllungsgehilfen menschlicher Wünsche und Projekte zu verstehen. Aber wenn Gott nur lieb ist, ist er bedeutungslos. Die Autoren der Bibel haben das immer wieder betont. So liest man beim Propheten Jesaja, Kapitel 55, 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Gott. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Ehrfurcht vor Gott zu haben, das heißt für uns Christen, zu wissen und die Einsicht zu haben, dass nicht wir die Herren und Meister unseres Lebens sind, Zu wissen, dass es keinesfalls nur bedrückend ist, wenn man an persönliche Grenzen herangeführt wird, sondern es von Gott her zur Heilung der Persönlichkeit dient und führt. Und es heißt auch, weg vom Perfektionismus. Stattdessen Abhängigkeit von dem, der größer ist als ich. Eine Unterwerfung vor Gott. Es führt interessanterweise aber auch zu einer Selbstfindung als Ebenbild und gegenüber Gottes. Dadurch, dass ich erkenne, wer ich im Lichte Gottes bin und dass ich in meinen Grenzen, obwohl es mir schwerfällt, sie anzunehmen, dass ich da geliebt und angenommen bin. Christen setzen ihre Zuversicht und Vertrauen auf Gott, so wie es in Kapitel 11, Vers 1 des Hebräerbriefes steht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Interessanterweise hat Tillmann Moser sich weiter mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema Gottesvergiftung. Und im Jahr 2003 hat er ein Buch veröffentlicht, das auch viel Aufsehen erregt hat, mit dem Titel »Von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott«, im Kreuzverlag erschienen. Darin schreibt er, ich kann nur sagen, dass ich offen bin für das Transzendente. Und schon einige Zeit zuvor hatte er festgestellt, der Bezug auf Gott wirkt wie ein Gegengift gegen Hochmut. Und das ist unser Hauptproblem, Hochmut, Stolz. Ja, wir lassen uns nicht gern was sagen. Wir lassen uns nicht gern in den Teller spucken. Ja? Wir lassen uns nicht gern unsere Grenzen weisen. Wir lassen uns nicht von jemand anderem erzählen, wie wir unser Leben zu leben haben. Ja? Daran scheitert es ja oft, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Ja? Nein, ich weiß selber, was für mein Leben richtig ist. Und ich will die Verantwortung haben für mein Leben. Ja? Dabei haben sie überhaupt nicht verstanden, dass die Beziehung zu Gott in eine unfassbare Selbstverantwortung führt. Gott will, dass wir Verantwortung nehmen für unser Leben. Aber das können wir nur in rechter Weise in der Beziehung zu ihm. Muss man Gott fürchten? Nicht im Sinne von Angst haben, das sicherlich nicht. Aber recht verstandene Gottesfurcht sollte nach christlichem Verständnis, nach biblischem Verständnis dazugehören, weil sich der Mensch sonst selbst verherrlicht und selbst anbetet und sich an die Stelle Gottes setzt. Das passiert automatisch, so sind wir getrimmt, so sind wir eingestellt. Ja? Und das tut uns nicht gut. Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure Seele töten können. Habt keine Angst vor denen. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch vor Gott, aber der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Matthäus 10, 28. Und der Prediger Oswald Chambers hat einen ganz, ganz hervorragenden, grandiosen Satz gesagt. Der hat gesagt, das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, fürchtet man alles andere. Ich sage es nochmal. Das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, fürchtet man alles andere. Gesegnet ist jeder, der den Herrn fürchtet. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe, von der Schriftstellerin Thea Dorn. Und zwar, die Thea Dorn, die war eingeladen zu einer der vielen Talkshow-Runden, die wir so haben, ja alle Nase lang, erzählen sie uns immer dasselbe. Aber das, was sie zu sagen hatte, war doch etwas anders. Sie sagte, sie ist kein gläubiger Mensch. Überhaupt, wir sind eine vom Glauben abgefallene Gesellschaft, die nicht mehr an ein Paradies oder an das ewige Leben glaubt. Dann aber erzählte Frau Dorn, wie sie auf dem Weg zum Studio an einer Kirche vorbeigekommen sei. Draußen hing ein großes Transparent mit einem Zitat aus einem der Paulusbriefe. Und ich, so Dorn, hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem Fernsehstudio sitzen würde und sagen werde, der klügste Satz, den ich heute gehört habe, war ein Bibelzitat von Paulus. Und zwar stand da drauf, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Satz habe sie in einer gewissen Weise umgehauen, weil sie den Eindruck hatte, wir lassen uns im Augenblick massiv vom Geist der Furcht leiten und nicht vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, sagte sie, dass das nicht gut ist, wenn die Gesellschaft anfängt, sich vom Geist der Furcht, der Angst bestimmen zu lassen. Ich möchte noch am Schluss zwei Bibelstellen lesen, die für sich sprechen. Einmal aus dem Psalm 34, die Verse 12 bis 16, Luther-Übersetzung beides. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Dann Psalm 111. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig seines Bundes. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibe ewiglich. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.